In Christus, geliebte Geschwister und Freunde, das Thema haben wir schon gehört, das war ja in dem Schriftwort enthalten, das Wachstum Gottes. Das ganze All wird fast ausnahmslos vom Gesetz des Wachstums bestimmt, sodass wir sagen können, bei Gott geschieht nahezu alles wachstümlich. Und diese Tatsache ist nicht nur etwa lehrmäßig wichtig, sondern ist vielmehr auch ein köstlicher Zuspruch für unseren Wandel im Glauben zum Ziel hin. Die gesamte Heilsgeschichte Gottes ist nur wachstümlich zu verstehen. Dabei sind die einzelnen Stationen jeweils auf die folgenden zubereitet. Wenn für uns in Psalm 2, Vers 7 als Anfang gelten kann, indem es dort heißt, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt, so müsste dieser Anfang ziel- und planlos sein, ohne das Wort aus Korinther 1, 1. Korinther 15, 28, dann wird auch der Sohn selbst dem untergeordnet sein, der ihm das All unterordnete, damit Gott alles in allen sei. Ebenso enthält die Aussage in Römer 11, 36, denn aus ihm ist das All erst Leben und ihren tiefen Sinn durch das dann folgende Zeugnis, dass nämlich dieses All auch durch ihn und zu ihm hin ist. Das erst macht die Verherrlichung aus. So wächst aus einer Tatsache der Heilsgeschichte wachstümlich immer die nächstfolgende. Hier und heute haben wir nicht Zeit und Raum, dieses Prinzip für den Verlauf der ganzen Schöpfungsgeschichte und des Heilsweges Gottes mit dem Kosmos, mit der Geschichte des Menschen, in den Wegen Israels und auch der Körpergemeinde des Christus nachzuweisen. Auch für den einzelnen Menschen hat dieses Prinzip Geltung. Zusätzlich zu dem natürlichen Wachstum des leiblichen Menschen gibt es notwendigerweise auch ein Wachstum des Menschen, der zu einer neuen Schöpfung gelangt ist. Dies bestätigt uns auch ganz eindrücklich Epheser 4, 15 bis 16, wo es heißt, wenn wir aber wahr sind, so sollten wir in Liebe alles zum Wachsen bringen, hinein in ihn, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Körper zusammen verbunden und vereinigt durch jede Einverleibung des Dargereichten, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils, das Wachstum des Körpers vollzieht, zu seiner eigenen Auferbauung in Liebe, also Wachstum überall. In Übereinstimmung damit hat Bruder Hans Käser einmal gesagt, es gibt Gnade, die zur Herrlichkeit führt. Und dann gibt es die alles übersteigende Gnade, die zu alles übersteigender Herrlichkeit führt. Damit hat er das Wesen göttlichen Wachstum bezeichnet. Und so sollte jeder Gläubige aus einer Stellung der Unmündigkeit zu einer Vervollständigung geführt werden, was übrigens auch durch die Chronologie der paulinischen Briefe, die sich ja steigern, ersichtlich wird. Es gehört zum Charakter von Gottes Wort, dass wir in Apostelgeschichte 19, 20 lesen, gewaltig wuchs das Wort des Herrn und erwies sich als stark. Johannes erkannte an sich selbst umgekehrt, er muss wachsen, ich aber muss geringer werden. Johannes 3, Vers 30. Diesen Charakter des Wachstums trägt auch das Leben des Apostels Paulus, der uns darin auffordert, seid meine Nachfolger wie ich, Christi. 1. Korinther 11, 1. Dazu hatte er den Auftrag Gottes, wenn er in 1. Timotheus 2, Vers 7 sagt, wofür ich als Herold und Apostel eingesetzt wurde, ich sage die Wahrheit und lüge nicht, zum Lehrer der Nationen in Erkenntnis und Wahrheit. Allerdings wird unter dem Eindruck dieser starken Bestätigung seines göttlichen Auftrages allzu leicht vergessen, dass auch die Gestalt des überwältigend großen Apostels nicht der Ertrag des einen einzigartigen Tages vor Damaskus war, sondern dass auch er selbst in seinem Leben in diesem Gesetz göttlichen Wachstums stand, welches für alle Heilswege Gottes kennzeichnend ist. Paulus hatte in Damaskus noch nicht die Weite der Erkenntnis, die ihm später in Rom geschenkt wurde. Selbst der Sohn Gottes war von dieser prägenden Erziehung seines Vaters nicht ausgenommen. Er lernte in Gethsemane leidend den Gehorsam. Nach Hebräer 5, Vers 8 ward oder wurde er hoher Priester. Nach Philipper 2, 9 wurde er erst dann mit dem Namen über alle Namen begnadet, nachdem er im Gehorsam die tiefste aller Tiefen durchmessen hatte. Und wenn wir uns heute Paulus als ein Muster göttlichen Wachstums vornehmen wollen, so wird uns deutlich, dass er in den etwa 30 Jahren zwischen Damaskus und seinem Ende in Rom ein geistliches Wachstum bis hin zu seiner Vollendung erlebte. Dies vollzog sich allerdings niemals aufgrund seiner natürlichen Begabung oder nach seinem eigenen Willen und Fleiß. Vielmehr war er ständig abhängig vom Maß der fortschreitenden Offenbarung Gottes. Auch dies sollte bezeichnend sein für unser eigenes Zunehmen im Wachstum Gottes. Es erhebt sich nun die Frage, warum wir uns heute mit diesen Gedanken über das Wachstum Gottes beschäftigen wollen. Und dabei sollen uns drei Gründe leiten. Erstens, wie bereits eingangs erwähnt, bleiben uns ohne diese Einsicht eines Wachstums die Erkenntnis von Gottes Heilsplänen verschlossen. Wir bekommen nie eine klare Übersicht in das Sinnvolle von Gottes Heilshandeln und über das Gesamtpanorama von Gottes Tun. Das Wort Gottes scheint in sich zweitens Widersprüche zu enthalten. Wenn einem nicht klar geworden ist, an wen und für welches Wachstumsstadium die einzelnen Aussprüche gegeben sind. Es kommt dann zu Schwierigkeiten in der Wortauslegung und im Verständnis. Und drittens, wenn wir nun tatsächlich in Pauli Erkenntnis und Wandel ein Wachstum feststellen können, so stellt sich notwendigerweise auch die Frage nach unserem eigenen persönlichen Wachstum. Ist es überhaupt vorhanden? Oder würde uns Paulus zu den unmündig gebliebenen Korinthern zählen, die uns in 1. Korinther 3, 1 bis 3 begegnen? Wachstum ist nach Kolosser 2, Vers 19 sein Wille und wird an dieser Stelle ausdrücklich Gottes Wachstum genannt. Bruder Knoch sagt im UR 1953, dass die Verkündigung des Apostels Paulus stets den wachsenden Stufen seiner eigenen Erkenntnis angepasst war. In dem Maße, wie uns dies klar wird, werden wir auch verstehen lernen, wie größtenteils unverständlich der Inhalt der Gefängnisbriefe jedem ehrlichen Wahrheitssucher bleiben muss, der nicht mit Paulus den Weg von einer Klarheit zu der nächst höheren anderen gegangen ist. Also von den vorbereitenden Briefen der Frühzeit seines Dienstes zu den Gefängnisbriefen. Hier wird nun gerne eingewandt, dass doch jedes Wort Gottes nütze sei, wie wir aus 2. Timotheus 3, 16 lesen, wobei man nicht erkannt hat, dass jedes Wort Gottes nur in vollem Maße nützlich ist, wenn man es an seinem Platz stehen lässt, ohne es auf andere Empfänger als die angegebenen oder andere Halszeiten und andere Absender anzuwenden. Denn ein jedes Wort Gottes hat exakt seinen Platz in Gottes Heilsordnung. Und nur dann entfaltet es sein ganzes Licht und seine göttliche Kraft. Nicht anders erschloss sich diese Herrlichkeit von Gottes Handeln, als er den Aposteln, dem Apostel in Römer 11, 33 ausrufen ließ, O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Petrus zum Beispiel waren diese Zusammenhänge noch verborgen, als er in 2. Petrus 3, 15, 16 schrieb, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in all den Briefen, wenn er in ihnen auf diese Dinge zu sprechen kommt, in welchen etliches schwer zu begreifen ist. Hierbei sei nur angemerkt, wie köstlich es ist, dass Petrus bei dieser Erkenntnis den Apostel seinen geliebten Bruder Paulus nennt, trotz aller Verschiedenheit der Erkenntnis. Um zu einer Übersicht über das geistliche Wachstum im Leben des Apostels zu kommen, sollten wir in Kürze die Ereignisse der Apostelgeschichte und die Äußerungen seiner Briefe betrachten. Dabei sind vielleicht Ausgangspunkte und Abschluss zwei Zeugen oder Zeugnisse. Am Anfang seines Auftretens, da wo er überhaupt zum ersten Mal erwähnt wird, steht die Steinigung des Stephanus, bei welcher es in Apostelgeschichte 8, Vers 1 heißt, Paulus aber hatte Wohlgefallen mit den anderen an seiner, also des Stephanus, Ermordung. Von hier aus spannt sich der Bogen bis zu seinem letzten Selbstzeugnis in 2. Timotheus 4, 1, Vers 6, denn ich werde schon als Trankopfer ausgegossen. Zwischen den beiden Aussagen liegen 3 Jahrzehnte geistlichen Wachstums. Die Blindheit bei der Begegnung mit Jesus, die dann auf Saulus fiel, ist vielleicht kennzeichnend für die Ansicht, welche Gott zu dieser Zeit von Saulus hatte. Er glaubte nämlich nach Apostelgeschichte 9, Vers 1 gegen die Jünger des Herrn zu ziehen. Aber der Herr belehrte ihn in Vers 4, dass Saulus in Wahrheit ihn, Jesus, verfolgte. So manifestierte seine leibliche Blindheit in Wahrheit seine geistliche. Wir wissen, wie das Licht einfach unentbehrlich ist für jede Form von organischem und auch von geistlichem Wachstum. Und so musste auch Paulus nach Vers 3 zunächst von Licht aus dem Himmel umstrahlt werden, um zu erkennen, was mit ihm geschehen war. Wir dürfen dabei auch an den Bericht von Jesu Handeln in Markus 8 denken, wo gleichnishaft geschildert wird, wie ein Erkenntnisvorgang abläuft. Wir hören den Blinden an dieser Stelle zunächst sagen, ich erblicke Menschen, ich sehe sie wie wandelnde Bäume. Und erst nach einem erneuten Handeln Jesu, Vers 25, heißt es, da erblickte er scharf und war wiederhergestellt und konnte alles klar erblicken. So ist geistliche Erkenntnis bei uns anfangs noch begrenzt und bedarf des Wachstums. In diesem Zusammenhang sagt Bruder Knoch im UR 1954, wir wurden fast alle im Nebel geboren. Und alle, die geistlich mündig geworden sind, haben im Lauf ihres Lebens irrige und unreife Vorstellungen ablegen müssen. Jesus sagt im Hinblick auf Israels mangelndes Wachstum im Geist, einmal Johannes 3, Vers 12, wenn ich vom Irdischen zu euch sprach und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn ich vom Überhimmlischen zu euch spreche? Und weiter in Kapitel 16, Vers 12, noch vieles hätte ich euch zu sagen, doch ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. So beschränkt sich die anfängliche Verkündigung des Paulus nach Apostelgeschichte 9, 20 auf Jesus als den Sohn Gottes. nachdem er sich nach jüdischem Ritual hatte taufen lassen. Er wendet sich zu dieser Zeit noch ausschließlich an die Synagoge, um dort alles zu bestätigen, was Mose und die Propheten geredet hatten. Aus seinem Bericht in Galater 1 und 2 wissen wir, dass er die ersten 17 Jahre nach seinem Glaubensanfang kaum Kontakt mit den 12 Aposteln in Jerusalem suchte, außer einer kurzen Begegnung mit Petrus und Wert darauf legte, sich nicht von Fleisch und Blut beraten zu lassen. Er lebte in dieser Zeit davon, dass Gott seinen Sohn in ihm offenbarte. Für uns heute sind die Zeugnisse der Brüder von großem Wert, aber auch wir können nicht darauf verzichten, uns von Gottes Geist und seinem Wort stets neu erleuchten zu lassen. Voraussetzung für das Leben und das Wachstum aller Gläubigen ist ihre Auserwählung. Und Paulus heißt es, von Mutterleibe an abgesondert. Und noch einmal in Apostelgeschichte 13,2 abgesondert zum Dienst. Demzufolge redet er dann das Evangelium nur in den Synagogen. Und bis in seine Frühbriefe hinein lesen wir die Bemerkung, den Juden zuerst. Römer 1, 16 und 2, Vers 9. Diese Reihenfolge verschwindet dann allmählich in dem Maße, wie ihm das Geheimnis der Gemeinde, die da ist, der Körper Christi, offenbart wird, in der die Juden keinen Vorrang mehr haben. Nach der Abfassung der Korintherbriefe ändert sich auch die Richtung seiner Verkündigung und wendet sich bewusst weg von den Synagogen und stattdessen an die Heiden oder Nationen. Apostelgeschichte 13, 46 und 18, Vers 6. Bezeichnenderweise wird während dieser Zeit von einem ähnlichen Wachstum oder einer Richtungsänderung bei den anderen 12 Aposteln nichts berichtet. Noch sehen wir ihn in dieser Übergangszeit Zeichen und Wunder tun, ganz in Übereinstimmung mit dem Handeln Jesu und der Jünger in Matthäus 10, Vers 1, weil das Königreichsangebot noch in Kraft war. Wir lesen von ihm in Apostelgeschichte 19, 11, auch ungewöhnliche Machttaten bewirkte Gott durch die Hände des Paulus, sodass man sogar Schweißtücher oder Schürze von seiner bloßen Haut zu Kranken und Schwachen brachte, um die Krankheit aus ihnen zu vertreiben und die bösen Geister ausfahren zu lassen. Auf Reichsboden blieben Wunder und Zeichen die Regel. Nachdem jedoch Israel durch die definitive Ablehnung des gekreuzigten Christus von Gott beiseite gestellt war, dürfen wir wohl die letzte Unterredung des Apostels mit den geistlichen Führern der Juden im Gefängnis in Rom, Apostelgeschichte 28, als eine Wende auch im Plan Gottes betrachten. Und die äußeren Zeichen und Wunder verschwinden, indem sowohl Timotheus als auch Epaphroditus und Trophimus krank waren, ohne dass Paulus ihnen noch helfen konnte. Es zeigt sich nun, dass in der Gemeinde des Christus Krankheiten einen höheren Stellenwert haben als im Reich, wo als Strafe galt, was im Raum der Gemeinde als Segen und Plan Gottes gelten kann, wenn jemand leidet. So hatte bereits Paulus selbst den Splitter in seinem Fleisch als Segen erkennen dürfen. Hierher gehört auch die jüdische Weise, Gott durch Fasten zu dienen, die Paulus noch bis in die Korintherbriefe hinein erwähnt. In seinen späteren Briefen aus Rom fehlt hierzu jeder Hinweis, weil hierin schon die Herrlichkeit einer unbeschränkten Gnade verkündet wird, welche durch zusätzliche Rituale bloß herabgesetzt wird, die alles eigene Werke ausschließt und übertrifft. Bei der dann folgenden Gipfelkonferenz in Jerusalem mit der dortigen Gemeinde in Apostelgeschichte 15 hält es Paulus noch für richtig, sich unter die Erlasse des Jakobus zu beugen und diese gehorsam auszuführen, obwohl dieser Jakobus gar nicht berechtigt war, der Gemeinde aus den Nationen solche Gebote aufzuerlegen. Ganz davon abgesehen, dass Paulus sicherlich gewusst hat, dass Jesus in der Vergangenheit die Führerschaft und damit auch die Entscheidungen unter den Aposteln, dem Petrus, dem Fels, auf den die Gemeinde aus der Beschneidung gebaut war, zugestanden hatte. Erst wesentlich später hat Paulus entsprechend seiner gewachsenen Erkenntnis diese Satzungen für unwirksam erklärt. Epheser 2, Vers 15 und Kolosser 2, Vers 14. Auch die Beschneidung des Timotheus aus Kapitel 16, Vers 3 muss im Lichte dieser Übergangszeit gesehen werden. Paulus versuchte zu diesem Zeitpunkt noch immer, den Juden ein Jude zu sein. Timotheus, dessen Mutter Jüdin, der Vater aber Grieche war, ist damit die symbolische Gestalt für den Übergang der Aufträge Gottes von Israel an die Nationengläubigen. Ihn zu beschneiden bedeutete damals noch den Versuch eines Brückenschlags zwischen beiden Haushaltungen. Zu einem späteren Zeitpunkt, nach Abschluss der Verkündigung an die Juden, hat Paulus diesen Akt bei Titus nicht mehr vollzogen, denn er schreibt an die Kolosser, 3 Vers 11, dass es keinen Griechen und Juden gibt, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, weder Barbar noch Sküte, weder Sklaven noch Freie, sondern alles und in allen Christus. In der gleichen Weise hatte sich Paulus nach seinem Glaubensanfang, Apostelgeschichte 9, Vers 18, noch dem jüdischen Ritus der Taufe unterzogen. Auch taufte er am Anfang selbst, 1. Korinther 1, 14 bis 17. Doch erkannte er dann bald, dass dies gar nicht sein Auftrag war und dass vielmehr auf diese Weise mit Wasser zu taufen die Wirksamkeit des Kreuzes zunichte oder herabgesetzt wird und wurde. Vers 18. Er fühlte sich in allem an die von Gott geoffenbarten Heilspläne gebunden. Und als er in Apostelgeschichte 21 noch einmal versuchte, den Juden ein Jude zu sein, indem er einigen Volksgenossen half, ein Nazirea-Gelübde zu erfüllen, griff Gott selbst ein, wie wir in Vers 27 lesen. Nur beinahe konnte er dieses Gelübde erfüllen. Und dann handelte Gott unmittelbar durch einen Aufruhr der Juden und setzte Pauli Bestreben, den Juden, ein Jude zu sein, für immer ein Ende, indem nämlich von nun an das Leben des Apostels im Gefängnis verlief. Dementsprechend bestand auch seine Predigt vor dieser Zeit vielfach aus dem Aufruf zur Umsinnung und Glauben, ganz gemäß der Verkündigung der Zwölf. Er sah also noch eine Verpflichtung jedes Menschen an seiner Rettung mitzuwirken. Erst später erkennt er, wie nach Römer 5, 19, wir Menschen, auch ohne nur gefragt worden zu sein, von Adam her zu Sündern eingesetzt sind. Ganz so, wie wir durch den letzten Adam Christus in die Stellung von Gerechten eingesetzt wurden. Ganz ohne unser Dazutun. Nun ist Rechtfertigung für uns umsonst, nach Römer 3, 24, und allein aufgrund des Glaubens durch die Gnade, ohne jede menschliche Leistung wie Taufe oder Umsinnung. Taufe ist nach 1. Korinther 11, 13 nur noch dem Geist nach wirksam. Umsinnung verkündet Paulus von da an nur noch den bereits Gläubigen, aber niemals zur Rettung von Ungläubigen. Immer deutlicher wird dem Apostel mit der Zeit, wie er von Gott mit einem doppelten Auftrag betraut ist, wie er in Römer 15, 8 schreibt, denn ich sage, Christus ist der Diener der Beschneidung geworden für die Wahrhaftigkeit Gottes, um die Verheißung der Väter zu bestätigen. Die Nationen aber werden für sein Erbarmen oder die Gnade Gott verherrlichen. Diese Erkenntnis erschließt sich ihm später nach beiden Richtungen unter Leiden. In Apostelgeschichte 28,20 sagt er einmal dies im Blick auf Israel: Denn wegen der Erwartung Israels umgibt mich diese Kette. Und Epheser 3,1 bezeugt er dies auch nach der Seite der Nationen. Mithin bin ich, Paulus, der gebundene Christi Jesu für euch, die aus den Nationen. Anfangs hatte er noch in den Synagogen die Juden in allem bestärkt, was Mose und die Propheten geredet hatten. Dazu gehörte auch der Auftrag Israels, priesterlich am Evangelium Gottes zu dienen, damit das Opfer der Nationen angenehm werde, Römer 15, 16. Wobei auch Zeichen und Wunder eine Rolle spielten. In Übereinstimmung mit dem irdischen Auftrag Israels für die Nationen aus 2. Mose 19, 6 und ihr sollt für mich ein königliches Priestertum und eine heilige Nation werden. Andererseits aber darf Paulus schon das Geheimnis der Christusgemeinde mit ihrer himmlischen Berufung erkennen und lehren. Dieser doppelte Auftrag des Paulus wird leider viel zu wenig erkannt, was als Folge zahlreiche Missverständnisse und Fehldeutungen bei der Schriftauslegung hat. Rechtes Schneiden des Wortes ist in dieser Frage keine bloße Theorie, die man anwenden kann oder auch nicht. Es ist vielmehr der unerlässliche Schlüssel zum Verständnis der ganzen Schrift und ihrer Kraftquellen überhaupt. So mögen die jüdischen Gläubigen auch unter dem Wort aus Johannes 16, 13 etwas anderes verstanden haben als wir. Doch trifft auch auf uns zu, was Jesus in diesem Zusammenhang sagt. Der Geist der Wahrheit wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst sprechen, sondern alles, was er hört, wird er sprechen. Auch das Kommende wird er euch verkündigen. Derselbe wird mich verherrlichen. So ist es auch die große Erweiterung in Pauli Erkenntnis zu verstehen, wenn er dann in 2. Korinther 5, 16 schreibt: Daher sind wir von nun niemand mehr dem Fleisch nach vertraut. Selbst wenn wir auch Christus dem Fleisch nach gekannt haben, kennen wir ihn doch nun nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Die Worte von nun an und nicht mehr zeigen einen deutlichen Wendepunkt im Leben des Apostels an. Auch er hatte sich bis dahin mit den im Wesentlichen irdischen Zeugnissen Jesu beschäftigt und seines Wandels. Wobei er allerdings mit der Betrachtung des irdischen Wandels Jesu erst mit dem Kreuz beginnt. Hier liegen bei Paulus nun die Wurzeln für seine spätere Anweisung an Timotheus, das Wort von diesem Punkt aus in gerader Richtung zu schneiden. Vielleicht war es auch für den Juden Paulus anfänglich nicht einfach, nachdem er sich früher bemüht hatte, im Gesetz unsträflich zu sein, fortan das Erwartungsgut Israels völlig getrennt zu sehen vom Glaubensgut der Gemeinde des Körpers Christi. Dementsprechend sollten auch wir Geduld haben und Verständnis für solche Geschwister unter uns, die lebenslang gewohnt waren, jedes Wort der Schrift auf sich selbst zu beziehen, anstatt zu unterscheiden, wo Gott zu Israel und wo er zu den Nationen redet. Was uns aber nicht hindern soll, mit Geduld auf die ganze Wahrheit hinzuweisen. Das Durchbrechen dieser Erkenntnis ist auch ein Zeichen geistlichen Wachstums. Die einzelnen Wachstumsschritte im Leben des Apostels sollen hier ja nur kurz aufgezeigt werden und finden ihr Ziel, wo uns in Kolosser 1, Vers 25 bezeugt wird, dass er das Wort Gottes vervollständigen durfte. Allerdings hat sein Streben nach Wachstum nie aufgehört. Wenn wir aus seiner Gefangenschaft am Ende seines Lebens von diesem bejahrten Apostel lesen, nicht, dass ich schon erhielt oder hier schon vollendet sei, ich jage ihm aber nach, ob ich wohl ergreifen möchte, wozu ich auch von Christus ergriffen bin. Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht, so ein es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich, ich vergesse, was hinter mir ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. So jage ich dem Ziel zu, nach dem Kampfpreis der Berufung Gottes, droben in Christus Jesus. Also, nachjagen, ergreifen, ausstrecken, bis zuletzt. Gibt es nicht allzu viele Gläubige, die sich nach einem möglicherweise hohen Stand der Erkenntnis zur Ruhe setzen mit dem Gefühl, hier alles schon zu wissen? Paulus bezeichnet sich 1. Timotheus 1,16 einmal als Ersten, also als ein Muster, welches Gott uns vor Augen stellt für alle, die künftig an ihn glauben werden, zu äonischem Leben. In diesem Sinne sollte sein Leben auch das Vorbild sein für das unaufhörliche Wachstum im Leben der Gläubigen. Paulus selbst war sich diesem Gesetz des Wachstums sehr wohl bewusst, wenn er in 1. Korinther 3, 5 bis 9 sagt, wie er als die Quelle eines jeden Wachstums Gott selber erkennt. Was ist nun Apollos? Was ist denn Paulus? Diener sind sie, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder dient so, wie der Herr es ihm gegeben hat. Ich pflanze, Apollos tränkt, doch Gott lässt es wachsen. Daher ist weder der Pflanzende noch der Tränkende etwas, sondern der es wachsen lässt, nämlich Gott. Der Pflanzende und der Tränkende sind einer wie der andere. Doch wird jeder seinem eigenen Lohn gemäß seiner Mühe erhalten. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir. Es ist also Gottes Wachstum, wenn er selbst in uns zunehmen will. Es ist ja nach dem Ratschluss Gottes, dass wir nach seinem Vorsatz berufen, vorhererkannt, vorausersehen sind, um dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Es ist Gott in seiner großen Liebe nicht genug, nur einen als Abbild oder Abglanz von sich selbst zu haben, nämlich den Christus, den Sohn. Er will vielmehr das All mit einer Vielzahl von Söhnen bevölkern, von gleicher Gestalt und Herrlichkeit, ganz so wie Christus der Abglanz des sonst unsichtbaren Gottes ist. Unser Wachstum zu diesem Ziel hin ist also stets Gottes große Freude. Denn mit dieser Körperschaft, welche Epheser 1,23 auch seine Vervollständigung genannt wird, will Gott sich dann alle Fürstlichkeiten und Obrigkeiten unterwerfen und dienstbar machen. Wenn die Schrift uns nun das Wachstümliche im Leben des Apostels vor Augen führt, den sie uns ja als ein Muster genannt hat, wie wir oben gehört haben, so darf sich das jetzt nicht auf seine lebenslängliche Zunahme nur an Erkenntnis beziehen, von der wir bisher gehört haben. Vielmehr gehört dazu auch für uns das Wachstum im Glauben, in der Liebe und in der Erwartung. Auch hierin gab und gibt es viele Unmündige. Aber dazu schrieb Paulus den Thessalonichern 1-3, unablässig gedenken wir vor unserem Gott und Vater eurer Arbeit im Glauben, eures Mühens in der Liebe und eurer Beharrlichkeit in der Erwartung unseres Herrn Jesus Christus. Denn was unsere Stellung in Christus betrifft, so ist diese von Anfang an vollkommen, bedarf keiner Veränderung oder eines Wachstums. Im Herrn dagegen sollen wir mit Furcht und Zittern ausleben und wachstümlich darstellen, was wir in Christus bereits sind. Somit ist das zuvor geschilderte Wachstum in der Erkenntnis nur ein Teil dessen, was die Schrift unter dem Wachstum Gottes versteht. Die Gemeindebriefe des Apostels Paulus lassen an vielen Stellen die Mangelerscheinungen in den einzelnen Gemeinden erkennen. Verschiedentlich erwähnt er die Milch als Nahrungsmittel der Unmündigen, welches er beispielsweise den Korinthern reichen musste. Das ist heute leider immer noch nicht anders und ist ein Anlass, immer wieder unseren persönlichen Wachstumsstand zu überprüfen. So lesen wir in 2. Korinther 13, 5, macht mit euch selbst die Probe, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Oder könnt ihr nicht an euch selbst erkennen, dass Christus Jesus in euch ist? Hier schafft erfahrungsgemäß allein das gesunde, kraftvolle Wort Gottes in seiner gottgewirkten Aufteilung Hilfe und Erneuerung, damit es nicht bei der Milchnahrung für alle Zeit bleibt. Dabei gilt es auch zu unterscheiden den wachstümlichen Weg des einzelnen Gliedes einerseits und andererseits die Entwicklung der Gesamtkörperschaft des Christus. Wenn wir jedoch aus 1. Korinther 12, 26 erfahren, dass wo ein Glied leidet, alle Glieder mitleiden und wo ein Glied verherrlicht wird, sich alle anderen Glieder mitfreuen dürfen, dann hat auch das gesunde oder mangelhafte Wachstum des einen Gliedes Auswirkungen auf die gesamte Körperschaft. Merken wir, wie groß die Verpflichtung ist, die jeder Einzelne von uns im Hinblick auf das Ganze hat. Es leuchtet dann auch ein, dass wir als Unterernährte und im Wachstum Zurückgebliebene für manche Dienste und Aufgaben, die Gott uns anvertrauen möchte, untauglich sind. Abhilfe schafft hier nur eine gehorsame Ernährung mit den Worten des Glaubens und der gesunden Lehre, wodurch immer wieder die gesunde Entwicklung der von Gott gegebenen Gaben und Kräfte erfahren wird, um dem Herrn brauchbar zu sein in jedem guten Werk und Wort. Nur so entgehen wir der Gefahr, die in Kolosser 2,19 warnend ausgesprochen wird, von denen, die sich nicht an das Haupt halten, aus dem der gesamte Körper mit Einverleibung versehen und durch Bänder vereinigt, nach Gottes Wachstum wächst. Wie köstlich geht hieraus hervor, dass unser Wachstum nicht auf sich selbst gestellt ist, sondern uns alle miteinander durchdringen will. Da gibt es kein Ausruhen in luftiger Erkenntnishöhe und frommer geistlicher Selbstzufriedenheit im Wandel. Es wird leicht vergessen, dass es sich bei der Frage unseres geistlichen Wachstums in Gott nicht um eine nebensächliche Ermahnung handelt. Es geht nach Epheser 1, 23 um die herrliche Vervollständigung der Körperschaft dessen, der das All in allem vervollständigt. Und dessen, ihr lieben Geschwister, harren wir mit sehnendem Herzen. Amen.
Amen.